Deutschlandfunk Kultur heute.
Ein Gedicht zu schreiben kann durchaus erschöpfen. Nicht ermüden, aber entkräften. Wer geistig arbeitet, kennt sowas. Ein Schauspieler, eine Bühnendarsteller und wie viel mehr erst ein Opernsänger und natürlich Opernsängerin sind nach einer mehrstündigen Aufführung erschöpft, brauchen Ruhe und Erholung. Denn das ist Sport, Leistungssport. Kunst kostet Kalorien. Um wie viel mehr gilt das erst aber für den Tanz als darstellende Kunst, in höchstem Maße disziplinierter Körperkunst, die dabei auch noch schön sein will.
Endlich mal erklärt.
Grund für uns, meine Kollegin Wiebke Hüster zu fragen. Frau Hüster, wie hält der Tanzkörper solche Belastungen aus?
Tja, das kann man sich wirklich fragen, wenn man auf Messdaten blickt und feststellt, die Summe zum Beispiel der Hebungen, die ein Tänzer innerhalb einer Vorstellung mit der Ballerina ausführt, kann sich, wenn sie 50 Hebungen annehmen, was fürs 20. Jahrhundert wirklich eine gute Zahl ist, eine realistische Zahl, dann summiert sich diese Belastung in einer Vorstellung auf 2,5 Tonnen. Das ist also schon so viel wie ein kleiner Laster. Oder wenn wir jetzt keine Hebungen nehmen, sondern Sprünge, bei denen der Tänzer oder die Tänzerin auf einem Bein landet, dann erträgt dieses Knie beim Landen für kurze Zeit das 14-fache des eigenen Körpergewichts. Das heißt, wenn Sie ein Mann sind und wiegen 70 Kilo, dann sind das mal eben so 728 Kilo.
Ich lerne, moderner Tanz ist auch Gewichtheben. Ballett sieht leicht aus, soll mühelos aussehen. Wie groß ist die Belastung, also die buchstäbliche für den menschlichen Körper?
Ja, wie ich sagte, also das kommt da zu erstaunlichen Zahlen, die im Laufe einer solchen Vorstellung gestemmt werden oder die auf so ein Knie einwirken bei der Landung nach einem Sprung. Das hat sich natürlich auch entscheidend nochmal gesteigert. Also der Tanz heute, der zeitgenössische Tanz, das zeitgenössische Ballett sind zum Teil auch wesentlich athletischer als die berühmten Choreografien etwa des 19. Jahrhunderts. Wenn man das durchzählt, trifft man zum Beispiel in Giselle, findet man 27 Hebungen. Aber in dem berühmtesten Handlungsballett des 20. Jahrhunderts, dem Onegin von John Cranko, da führen Tatjana und Onegin, also die Hauptfiguren, 50 Hebungen aus. Und das ist schon wirklich irre. Also man muss bedenken, man kann die Tänzer eigentlich auch nicht mehr so trainieren lassen, wie das in der Académie de Danse Classique im 17. Jahrhundert begonnen hat. Das ist einfach Wahnsinn. Dadurch kommt es zu Verletzungen, zu Stressfrakturen, all diesen Problemen.
Wichtiges Stichwort, Sie haben jetzt die Hebung deutlich beschrieben. Das ist natürlich auch eine gefährliche Angelegenheit, wenn da was schief geht. Verletzen sich gleich mehrere Tänzer und Partner, Partnerin. Wie gehen die mit so einem Risiko um, körperlich und im Kopf?
Ja, früher hat man eben gedacht, und in manchen Kompanien ist das leider auch immer noch so, dass es ist wie beim Fußball. Also wenn man den Tanz mit dem Sport vergleicht, und das darf man, weil man stellt fest, wenn man Fitnessdaten nimmt von großen Solisten, großen Solistinnen, dann entsprechen die denen von Berufsfußballern, von Profifußballern. Das ist ganz klar. Wenn man jetzt sagt Fußball spielen, man kann nur besser werden im Fußball spielen, wenn man viel Fußball spielt. Dann lässt sich das aber zum Beispiel nicht so gut auf den Tanz übertragen. Das ist aber bisher die Philosophie auch gewesen. Das heißt, man übt so eine Hebung, eine schwierige Hebung, eine riskante Hebung wie etwa die Fischhebung, übt man einfach so oft im Saal, bis das klappt. Aber das ist nicht möglich und das ist auch super gefährlich. Und dann kommt es eben zu Ermüdungen, dann reicht die Ausdauer, die Kraft am Ende in so einer Vorstellung dann doch nicht, sondern man muss wirklich athletisches Krafttraining zusätzlich einführen.
Von Hochsprungphilosophen weiß ich, dass es nicht das viele Springen ist, sondern das wenige und richtige Springen. Der Fußballphilosoph Rudi Völler sprach mal davon, dass Franz Beckenbauer eine Art Standfußball gemacht hat, verglichen mit dem, was heute gemacht wird. Will sie heißen, es wird viel athletischer trainiert. Wenn Tänzer auch solche Athleten sind und die Choreografien auch immer anspruchsvoller, athletischer werden, wie Sie das gerade beschrieben haben, dann müssen die genauso trainieren?
Ja, und das Problem ist, wenn man die Erkenntnisse der Sportwissenschaft, die man zum Beispiel im Fußball oder wenn sie einen 100-Meter-Sprinter haben, dann ist das ja eine relativ einfache, klar zu umreißende Aufgabe, in der sie besser werden wollen. Das heißt, auch die Trainingsimplikationen sind überhaupt nicht so kompliziert. Aber im Tanz geht's dann erst richtig los. Wir brauchen Ausdauer, Kraft, Koordination, Gleichgewicht und Schnelligkeit. Und dann wollen wir auch in allem gut sein. Wir wollen fantastisch drehen als Tänzer, hochspringen, toll heben können. Das sind so unterschiedliche Anforderungen, dass man ein sehr differenziertes Kraft-Athletik-Training wirklich machen muss, damit das funktioniert.
Was Wichtiges haben wir noch gar nicht erwähnt, worum es eigentlich geht. Das Ganze soll nämlich auch noch gut aussehen.
Ja, es soll gut aussehen und nicht nur das, die ästhetischen Implikationen sind doch auch wichtig, denn der Punkt ist, jemand, der Krafttraining zusätzlich macht, der athletisch trainiert ist, der sozusagen ein Surplus an Energie hat auf der Bühne und weiß, dass er durch diese 50 Hebungen mit Tatjana perfekt durchkommt, der kann natürlich ganz anders interpretieren, der kann viel freier sein in seinem schauspielerischen Spiel und letztendlich würden wir alle als Zuschauer davon profitieren, wenn Tänzer kraftvoller athletischer trainieren würden, mit Gewichten zum Beispiel, denn dann verlängert sich eine Tänzerkarriere. Sie ist verletzungsfreier und sie lässt sich verlängern. Der Körper kann einfach länger auf der Bühne stehen und das wäre ein Interpretationsgewinn für uns alle.
Endlich mal erklärt. Wie hält der Tanzkörper diese Belastungen aus? Wiebke Hüster war das.